Servus nach Hamburg, grüß dich Pit, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer kurzen Selbstvorstellung.
Hallo Markus. Ja, ich bin Pit Gottschalk, ehemaliger Chefredakteur von Sportbild und Sport1. Ich sitze hier in Hamburg und arbeite gerade an meinem Fußball-Newsletter Fever Pitch. Wer es sich anschauen möchte, www.feverpitch.de. Ein Fußball-Newsletter, ich kann sagen, der führende in Deutschland, weil wir unabhängig sind und weil man da jeden Morgen um 6.10 Uhr genau den Überblick bekommt, was wirklich wichtig ist im Sport, mit einer kleinen Kommentierung, mit einer Linksammlung, was so die Kollegen in ganz Deutschland geschrieben haben. Also macht mir eine Menge Spaß und ich habe auch einen Podcast, so ist es nicht. Und vielleicht bist du auch mal zu Gast bei mir im Podcast, würde mich sehr freuen. Aber jetzt bin ich erstmal bei dir, Markus, und freue mich sehr drauf, auf die Zeit jetzt hier mit dir.
Ja, ich freue mich auch sehr mit dir über Fußball und Medien in Kombination zu sprechen. Jetzt, viele kennen dich ja auch dann aus dem Doppelpass, haben dich da bestimmt das ein oder andere Mal gesehen. Wenn du jetzt so auf deine, ich sag mal, Sportjournalistenkarriere blickst, was waren so bisher so die spannendsten Stationen in deiner Laufbahn?
Naja, die Chefredaktionen von Sportbild und Sport1 sind schon ganz besonders, auf ganz unterschiedliche Weise. Sportbild, größtes Sportmagazin in Europa. 6 Jahre war ich dort und mittendrin in dieser Phase auch die Heim-WM in Deutschland 2006. Wenn man dann so ein solches großes Magazin leitet, das geht schon an die Substanz, das kann man nicht anders sagen. Und Sport1, ich bin seit 1997, vermutlich waren die meisten deiner Hörer da noch gar nicht geboren, war ich zu Gast im Doppelpass. Und wenn man dann Sport1 Chefredakteur ist und darf diese Sendung auch leiten, den berühmten Doppelpass, den es seit über 3 Jahrzehnten gibt, dann ist das auch etwas ganz Besonderes. Und so habe ich verschiedene Stationen gehabt, wie so ein Fußballtrainer, ehrlich gesagt. Ja, ich komme dann in eine Mannschaft hinein und muss die Mannschaft, nämlich die Redaktion, fit machen für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Also zum Beispiel lineares Fernsehen mit digitalem Geschäft verknüpfen. Und dann ist man da für eine gewisse Zeit, macht die Mannschaft fit und dann spielt sie hoffentlich besser. Ja, Journalismus, nicht Fußball, sondern Journalismus. Und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt.
Wie ist es denn jetzt aktuell? Also aktuell machst du den Newsletter und den Podcast oder machst du noch andere Projekte oder willst du wieder einsteigen? Vielleicht bei einer Zeitung oder bei einem Sender?
Mal schauen, was sich so gibt. Wirklich, das ist eine Situation wie beim Trainer, wenn irgendwo dann eine Mannschaft Bedarf hat, dann bin ich da. Im Moment berate ich sehr viel, mache Vorträge und bin auch ganz gut ausgelastet mit dem Fußball-Newsletter. Den produziere ich ja in der Nacht. Und deswegen, Gott sei Dank sehen die Hörer gerade meine Augen nicht, die kleinen Augenringe, die ich dann morgens immer habe, wenn ich in der Nacht dann gearbeitet habe und dann trotzdem Frühaufsteher bin. Das erfordert einem schon ein bisschen Arbeitskraft und da bin ich auch ganz gut ausgelastet. Was sich so ergibt, das werden wir sehen. Also momentan freue ich mich total auf die Europameisterschaft, werde dort regelmäßig nicht nur für FIFA Pitch, sondern auch für große Portale Kolumnen schreiben und als EM-Experte engagiert sein. Das werden tolle 4, 5 Wochen, hoffentlich für die deutsche Mannschaft und auch für uns Journalisten.
Ja, ich hoffe auch, und ich glaube auch alle Hörer und Hörerinnen hoffen, dass wir eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen und dass du auch viele positive Dinge zu berichten hast. Vielleicht mal, um ins Thema so langsam einzusteigen, wenn wir jetzt mal so über Berichterstattung vielleicht kurz sprechen, ist für dich als Sportjournalist eher besser, wenn es negative Schlagzeilen aktuell gibt oder eher positive, dass du dann vielleicht auch, weiß ich nicht, mehr Leute erreichst durch deine Kolumnen zum Beispiel oder deine Artikel?
Also die Aufmerksamkeit können wir Journalisten nur bedingt steuern. Wir können optimieren, indem wir eine Geschichte besonders gut und attraktiv darstellen können. Aber wir sind abhängig davon, was passiert. Und wenn eine große Lage stattfindet, das kann das positiv sein, zum Beispiel der Gewinn der Europameisterschaft. Es kann auch negativ sein, Ausscheiden in der Vorrunde. Beides sind große Lagen. Und dann wollen die Leute eine Orientierung haben. Die Leute, meine ich eben Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, Zuschauer und Zuschauerinnen, die wollen dann von einem Journalisten wissen, ich weiß jetzt, was passiert ist, aber wie und warum. Und da beginnt dann unsere Stunde. Und die Journalisten, die das besser hinkriegen, da die besseren Antworten zu finden, das sind die, die auch Quote machen. Also, um deine Frage zu beantworten, man kann das nicht pauschal sagen, ob besser gute Schlagzeilen oder schlechte Schlagzeilen Quote machen, sondern es kommt auf die Nachrichtenlage an und die herauszufinden. Also auch wir Journalisten gehen ja dann hinter die Kulissen und schauen nach, was da so los ist, um etwas in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn dann so eine große Lage entsteht, dann ist der Bedarf an Informationen sehr, sehr groß und dann machen wir auch die Quoten, die wir natürlich auch brauchen, um mit der Reichweite auch Geld zu verdienen.
Ja, wir haben ja hier in der Hörerschaft viele Trainer und Trainerinnen und wollen so ein bisschen so den Bogen schlagen zwischen Journalismus und dem Trainergeschäft und was man da vielleicht positiv oder negativ rausziehen kann. Wenn wir jetzt dann über die Berichterstattung mal sprechen, da brauchst du natürlich viele Informationen und auch viele Hintergrundinformationen und da ist natürlich wichtig, sich ein großes Netzwerk aufzubauen, was im Umkehrschluss auch für Trainer und Trainerinnen super wichtig ist. Wie machst du das, dass du dir so ein Netzwerk aufbaust und dann vielleicht die Information hinter der Information bekommst, was du vielleicht nicht alles dann erzählst, aber du brauchst ja ein riesiges Netzwerk, um überhaupt, ich sag mal, so gute Berichte schreiben zu können.
Ja, ich sag jetzt mal ganz am Anfang, weil ich ja wusste, worüber du mit mir reden möchtest, sag jetzt mal ganz am Anfang einen Fehler, den ein Trainer niemals machen darf. Er darf sich niemals abschotten. Wirklich, das ist die wichtigste Regel. Er sollte Verbindungen zu denen, die Multiplikatoren sind, aufbauen. Das sind dann die Journalisten. Natürlich auch zu Vertretern im Verein, das sind ja auch Multiplikatoren, aber ich rede da jetzt aus der journalistischen Sicht. Trainer dürfen sich nicht abschotten. Das ist schon mal die erste und wichtigste Regel. Und die zweite Regel ist, womöglich kooperiert man mit Journalisten, aber nicht im Sinne von, dass man kungelt, sondern dass man ihnen das gibt, was Journalisten brauchen. Das sind Geschichten. Ich habe in jungen Jahren das Glück gehabt, mit einem sehr erfolgreichen Trainer eng zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, nicht kungeln, sondern ich war zuständig für ihn als junger Reporter von Sportbild, nämlich mit Ottmar Hitzfeld von Borussia Dortmund, 90er Jahre. Wir erinnern uns, zwei Meisterschaften und dann auch Champions League Sieg 1997. Und Ottmar Hitzfeld hat mir eigentlich im Fußball unglaublich viel beigebracht, wie eine Mannschaft führt, wie er die Stars pflegt und trotzdem dafür sorgt, dass der Unterbau auch bei Laune gehalten wird. Und auch in dem, sag mal, in seiner Beziehung zu den Journalisten. Er hat nie sich verbrüdert mit den Journalisten, aber er wusste, dass wir Journalisten, damals gab es weniger Internet, da gab es mehr Zeitungsseiten und Zeitschriftenseiten, dass wir vor einer leeren Seite sitzen und müssen die irgendwie füllen. Und ein Trainer hat dann immer die Wahl zu sagen, naja, erzählt das, was er für richtig hält, und die Journalisten schreiben dann die Zeitung voll oder auch die Internetseite, bitte, heute ist ja ein bisschen moderner. Dann bist du allerdings abhängig davon, was die Journalisten daraus machen. Und dann ärgerst du dich hinterher, und wenn du Pech hast, dann leidet auch die Beziehung mit den Journalisten darunter und dann verhakt man sich und dann ist das so eine Spirale nach unten. Ottmar Hitzfeld hat das anders gemacht. Er ging in die Pressekonferenz hinein und er wusste, wenn es kein Thema gibt und also die Journalisten trotzdem vor einer leeren Seite sitzen und die sie füllen müssen, dann liefert er ein Thema. Das kann schon mal ein gutes Sprachbild gewesen sein. Das kann mal eine wichtige Information sein. Er hat quasi eine Überschrift frei Haus geliefert, weil er die Agenda bestimmt hat. Also zweite Regel ist, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe als Trainer, dann bestimme ich die Agenda selbst, indem ich das Thema setze. Und da braucht ein Trainer, wenn er das selbst nicht kann, vielleicht auch einen guten Berater, der ihm sagt, Mensch, ich gebe dir jetzt ein Briefing, sprich doch das Thema an, dann sind die Journalisten zufrieden, sie wissen dann, womit sie die leere Seite füllen und müssen nicht irgendwie sich was ausdenken oder anfangen zu spekulieren oder Dritte fragen, die sich über etwas beklagen. Das ist ja das, was passiert. Also, erste Regel, nicht abschotten. Zweite Regel, Agenda-Setting. Das ist das, was ich so mitbringen kann. Damit baut man eine Beziehung zu Journalisten auf. Wenn es eine dritte Regel gibt, ja, kann ich auch sehr empfehlen, Beziehungspflege. Journalisten sind in aller Regel keine Halunken. Die gibt es auch unter uns, gar keine Frage. Es gibt auch richtige Arschlöcher, die gibt es auch, gar keine Frage. Aber davon darf man nicht ausgehen, dass dann alle Arschlöcher sind, sondern Beziehungspflege. Was spricht dagegen, mit Journalisten, die im Verbreitungsgebiet wichtig sind, mal auf einen Kaffee zu gehen, vielleicht ein Lunch? Bitte nicht Bier trinken gehen, man verbrüdert sich nicht, aber einen Kaffee trinken, sich auszutauschen, um mal zu fragen, unter welchen Bedingungen eigentlich Journalisten arbeiten, ihn auch kennenzulernen, damit man entsprechend auch darauf reagieren kann, wenn der Journalist mal in Not ist. Ich nehme mal so ein Beispiel, es gibt sowas wie eine Deadline und der Journalist will per se nicht Böses schreiben, sondern er kann ja nur das schreiben, was er weiß. Und wenn der Trainer aber rechtzeitig Zusammenhänge erklärt in einem Hintergrundgespräch, dann kann der Journalist seine Information einordnen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das aus Trainersicht richtig schreibt, größer, als wenn man dem Journalisten dann die Information vorenthält oder sich Regel Nummer eins abschottet. Das heißt, Regel Nummer drei, Beziehungspflege aktiv betreiben. Das ist nicht ein aktuelles Interview, sondern einfach mal, wir treffen uns auf einen Kaffee und wir reden einmal und es ist nichts zum Schreiben da. Alle großen Trainer, alle haben das gemacht. Sogar Pep Guardiola, sogar Ottmar Hitzfeld. Heynckes vielleicht ein bisschen weniger. Jürgen Klopp auf jeden Fall. Weil dann lernt man auch den Menschen hinter dem Journalisten kennen. Das ist ja keine anonyme Masse, die da in der Pressekonferenz vor den Trainern sitzt. Und die Journalisten wollen halt genauso wahrgenommen werden, übrigens wie der Trainer. Der möchte ja auch nicht nur als Trainer wahrgenommen werden, sondern das ist ja auch ein Mensch mit Familie. Und wenn man was Böses schreibt oder vielleicht sogar eine Entlassung erlebt, ja, das macht ja auch privat etwas. Und ich finde, das ist etwas, was in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat, diese Beziehungspflege zwischen Journalisten und Trainern. Dieser Podcast richtet sich ja an Trainer. Aufruf, betreibt Beziehungspflege. Das sind nicht alles Halunken da unter den Journalisten. Es hilft einen. Es schützt einen nicht davor, dass trotzdem mal blöde Artikel kommen oder Kommentare, um Gottes Willen, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. So wie nicht jeder Matchplan aufgeht, so macht man trotzdem einen, weil es die Wahrscheinlichkeit des Siegens dann erhöht. Sonst könnte man ja darauf verzichten, wenn man sagt, geht ja nie auf oder so, ja. Und so genauso ist diese Öffentlichkeitsarbeit für Trainer heute ein essentieller Bestandteil der Trainerarbeit. Und das unterschätzen viele Trainer. Ich kriege auch mit, dass das an den Trainerakademien zu wenig geübt wird. Ja, da kommt jetzt mal so ein Fernsehreporter und macht mal so eine Interviewszene. Wird dann nachgestellt und wie verhält man sich vor der Kamera? Guckt man die Kamera an, guckt man nach links, nach rechts, ja. Das ist alles schon gut, aber das ist zu wenig. Den Trainern wird zu wenig beigebracht, Beziehungspflege mit den Journalisten zu betreiben, den Journalisten Schlagzeilen zu liefern, um Agenda-Setting zu betreiben. Und es gibt namhafte Zweitligatrainer, den habe ich mal tatsächlich die Augen geöffnet, da hatten wir so ein Hintergrundgespräch, das habe ich mir mal so aus einem Zufall bei nach einer Fernsehshow hatte ich so ergeben. Der Trainer ist jetzt in der zweiten Liga aktiv. Und er hat mir beim zweiten Treffen gesagt, ich hätte ihm die Augen geöffnet, weil er hatte immer gedacht, er müsste sich auf seine Trainerarbeit konzentrieren, das wird reichen. Und er hat verstanden, dass das eben nur ein Teil seiner Arbeit ist. Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Trainerarbeit. Ein Trainer, der das nicht versteht, wird niemals ein großer Trainer werden können. Punkt. Jetzt habe ich zu lange geredet, ne?
Nein, du kannst gerne sehr lange und ausführlich reden. Mein Redeanteil im Podcast, wie die Leute hier wissen, ist ja oft sehr gering. Ich freue mich ja immer über Inhalte. Und du hast schon drei richtig super Punkte genannt, worauf man mal achten kann. Besonders spannend finde ich auch immer den Menschen hinter dem Journalisten zu sehen. Man sieht ja oft immer nur die Rolle und dann, weiß ich nicht, schließt man sich ein und gibt nichts raus. Aber dass ein Journalist auch Zwänge hat, wie du gesagt hast, mit Deadline oder andere Dinge, muss man ja auch bedenken. Und das kann ich ja lieber zu meinen Gunsten nutzen, anstatt dann vielleicht vor eine Wand zu laufen. Was, wenn wir jetzt mal so über Zwänge bei Journalisten sprechen, was sind denn so Zwänge, die ein Journalist hat, vielleicht außer der Deadline?
Naja, Deadline gibt es heute gar nicht mehr so dringend. Das war früher in dem alten Gewerbeprint dann doch etwas schlimmer. Ne? Da hatte man manchmal zwischen Schlusspfiff und Abgabe 5 Minuten. Und dann haben sich die Trainer beschwert, ich habe doch in der Pressekonferenz erklärt das. Ja, aber da war der Artikel schon fertig für den Druck der Zeitung. Die Zwänge bestehen heute darin, dass man Reichweite erzielen muss. Also ein Artikel, der sehr differenziert eine Situation erklärt, muss sein, aber dieser Artikel braucht auch eine Reichweite, die mit einer Schlagzeile, die die Leute anspricht. Das ist ein Zwang. Man muss tatsächlich Schlagzeilen produzieren und Reichweite damit erzeugen. Der zweite ist, wir haben eben gesagt, es gibt keine Deadline mehr. Klar, es ist jetzt jede Minute eine Deadline. Je schneller eine Geschichte raus ist, dann macht sie halt wahrscheinlich mehr Reichweite. Und das ist das, was man den Journalisten auch vorwerfen kann. Diese Kritik ist berechtigt, das bedauere ich auch. Weil es halt so schnell veröffentlicht werden muss, werden viele Artikel dann auch oberflächlicher. Man nimmt sich nicht mehr die Zeit, Hintergründe zu erfragen. Jetzt wieder aus Trainersicht darauf geschaut. Man kann sich entweder darüber beklagen, bringt nur nichts, die Situation ist, wie sie ist, aber man kann Einfluss darauf nehmen, sich trotzdem die Mühe zu machen, Hintergründe zu erklären. wie gesagt, alles eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann wird dann doch nicht einfach alles rausgehauen, was man vielleicht mal gehört oder aufgeschnappt hat oder wiedergekaut, was ein Kollege vorgegeben hat und dann andere schreiben das dann ab. Also, dass man Zusammenhänge erklärt. Das sind die Zwänge. Das ist die, also zwei Zwänge. Das eine ist, man muss Reichweite schaffen mit dem Produkt, also mit dem Artikel oder mit dem Podcast oder mit dem Filmbeitrag. Und man muss Tempo deswegen reinbringen und gegen die Oberflächlichkeit arbeiten, die dann zwangsläufig entsteht. Das sind die zwei großen Problemfelder. Das dritte große Problemfeld ist, das geht von den Vereinen aus. Ich komme immer wieder in meinen Gesprächen auf eine Zeit zurück, als ich beim Training einfach zu den Spielern und zum Trainer gegangen bin und hat gequatscht und auch mal menschlich sich angenähert. Heute schotten sich die Vereine ab. Da ist eine rote Linie und die darf man nicht überschreiten und damit wird es sehr unpersönlich. Das ist so ein Selbstschutz der Vereine, aber es beseitigt auch das gegenseitige Verständnis oder die menschliche Nähe, die dadurch entsteht und vielleicht auch die Rücksichtnahme. In dieser anonymen Masse sich dann hervorzutun, ist dann eine große Herausforderung für Journalisten, um das Besondere eben zu machen, nämlich Reichweite und Tempo. Deswegen die größte Schwierigkeit oder Herausforderung ist jetzt dann trotzdem das Besondere noch rauszuholen aus seinen Gesprächspartnern, aus den Vereinen. Nicht zu spekulieren, aber näher ranzukommen, damit man die Wahrheit schreibt, wie und warum etwas passiert ist.
Ich glaube, dadurch kannst du als Trainer ja schon einiges steuern, wenn du dann diese Einblicke gibst und Hintergründe vielleicht darlegst, was du vielleicht nicht alles veröffentlichen darfst, aber schon mehr Einblick gibst, dann wird ja, glaube ich, automatisch die Berichterstattung eher zu deinen Gunsten ausgelegt, als wenn du jetzt gar nichts preisgibst am Ende.
Ja, guck dir mal den Jürgen Klopp an, zum Beispiel. Der ist ganz weit weg von uns hier in Deutschland und hat trotzdem maximale Sympathiewerte. Warum? Weil er natürlich ein fabelhafter Entertainer ist bei Pressekonferenzen. Da sind keine gestanzten Worthülsen, sondern der ist immer sehr natürlich, auch manchmal frech gegenüber Journalisten, aber alle gehen mit einem Lachen aus der Pressekonferenz raus. In aller Regel. Es gab auch schon mal andere Zeiten, um Gottes Willen. Ich weiß von meinen Kollegen, ich habe jetzt weniger noch, also inzwischen mit Jürgen Klopp zu tun, aber ich weiß von meinen Kollegen, wenn die mal mit einem persönlichen Wunsch an ihn herantreten, sie brauchen einen Aufsager, brauchen ein Statement, sie brauchen mal ihn im Umfeld des FC Liverpool für ein paar Videobeiträge, dann ist er immer offen dafür und gibt den Kollegen und Kolleginnen das. Also er öffnet sich, er ist persönlich, er macht Grußbotschaften, ja. Der betreibt ganz aktiv diese Beziehungspflege, obwohl er das da hinten in der Premier League irgendwo in Nordengland gar nicht müsste. Und er macht es trotzdem. Das heißt, wenn er irgendwann mal nach Deutschland kommt, wird er mit offenen Armen empfangen. Das ist Jürgen Klopp. Deswegen den jungen Trainern kann ich ja nur dann zurufen, lernt von den Großen, wie die das machen. Der Ottmar Hitzfeld, den kann ich jederzeit anrufen. Wir haben jetzt einige Zeit jetzt nichts mehr miteinander zu tun gehabt, weil er nicht gerade aktiv ist. Aber ich kann ihn jederzeit anrufen und ihn über Dinge fragen. Und er nimmt sich die Zeit. Er sagt mir auch ganz klar, was vielleicht nicht geht, was er nicht haben möchte. Aber diese Zugänglichkeit ist ein Fund für Trainer. Nicht abschotten. Ich habe es ganz am Anfang direkt gesagt, sondern schauen, dass man gemeinsam an der Sache arbeitet, weil es im eigenen Sinne ja auch gut ist, wenn man die Dinge lenken kann. Und wenn man die großen Trainer das machen, warum sollte man das nicht als heranwachsender Trainer dann auch so tun und vielleicht sich darin üben und sich vielleicht auch Hilfe, ne, holen, deinen Podcast hören oder mal mit erfahrenen Journalisten reden, sich Journalisten aussuchen, das einfach mal ausprobieren. Man stellt auch dann fest, mit welchem Journalisten man vertrauen kann und wer das ausnutzt. Ja, also die Kollegen, die das ausnutzen, mit denen sollte man auch Distanz gehen, um Gottes Willen. Ja. Aber manchmal sind es die ganz jungen Journalisten, die dann vielleicht eher empfänglich sind, von so einem Trainer oder mit so einem Trainer auch zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, es geht hier nicht um Kungelei, sondern es geht nur um Zugänge, um Vertrauen und um eine Einsicht zu geben, dass ein Trainer vielleicht doch nicht ganz so bekloppt ist, wie wir Journalisten das manchmal von oben heraus dann behaupten wollen.
Wenn ich jetzt ein junger, aufstrebender Trainer bin, der vielleicht im oberen NLZ-Bereich ist oder vielleicht gerade den Sprung in den Erwachsenenfußball geschafft hat, wie baue ich so eine Beziehung auf? Also macht es Sinn, sich wirklich aktiv auch mal bei der Tageszeitung oder beim Portal XY zu melden oder eher, wenn auf mich zugekommen wird, dann versuchen, das zu pflegen? Wie ist so deine Erfahrung damit?
Naja, ich kann dir nur mal so ein Beispiel nennen, wie es auf keinen Fall geht. Ja? Also ich will mich jetzt nicht wichtiger machen, als ich bin, aber ich bin schon ein Multiplikator als Journalist. Ja, also hab ja ein paar Stationen gemacht. Nun stehe ich beim HSV am Trainingsplatz zufällig. Mein Sohn spielt da. Und dann kommt ein hochrangiger Jugendtrainer. Nicht der Cheftrainer der Erwachsenen, ein hochrangiger Jugendtrainer. Also jemand, der noch aufstrebend ist. Der geht an mir 10 Meter vorbei, schaut auf den Boden und ist, glaube ich, mehr mit seiner Kulturtasche beschäftigt, als vielleicht mal links und rechts zu gucken, wer ist denn da so am Trainingsplatz. Und er kennt mich auch. Warum geht der nicht mal hin und sagt mal guten Tag? Und schüttelt die Hand, wechselt mal ein paar freundliche Worte. Also, nee, geht lieber zum Auto und will schnell weg, 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 weg. Das ist so eine Gelegenheit, wo man einfach schon mal eine Beziehung anfängt, das heißt, aufgeschlossen zu seiner Umwelt zu sein. Und wenn man dann sein Netzwerk ein bisschen aufbauen will, dann braucht man natürlich einen Anlass, weil es darf ja nicht wie Anbietern wirken. Ich glaube, das wäre auch blöd, das schaut man. Aber wenn man eine Mannschaft trainiert, die einigermaßen in der Öffentlichkeit steht, dann erscheinen ja auch Artikel. Da gibt es Artikel, die gefallen einem. Warum den Journalisten nicht mal anrufen und sagen dann, guter Gedanke, den Sie da geäußert haben, vielen Dank dafür, aber ein Gedanke gefällt mir da noch. Und dann hinterlässt man seine Spuren. Oder ein Artikel, der einem nicht so gut gefällt, den Journalisten trotzdem anrufen und sagen dann, mit der Kritik bin ich nicht einverstanden, Sie haben die und die Hintergründe nicht verstanden, aber lassen Sie uns das doch mal bei einer Tasse Kaffee dann erklären, ich bin Ihnen gar nicht böse. Achtung, nicht beschimpfen, nicht laut werden. Der Journalist will nicht per se jemanden absägen, sondern versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung fängt nicht an damit an, dass man jemanden beschimpft. Ich habe auch schon gute Beziehungen aufgebaut, die mit Schimpfen begonnen haben, so ist es nicht, ja. Aber das ist nicht das Ziel. Es gibt eine eiserne Regel, die hat mir Jörg Berger, vielleicht kennt der ein oder andere den Trainer noch, früher FC Schalke und Eintracht Frankfurt, der hat mir eine Regel gesagt, wenn Kritik auf einen Trainer einprasselt. Er hat gesagt, ein Trainer kann seinen Kopf verlieren, er darf aber niemals sein Gesicht verlieren. Das fand ich total prägend für mich. Den Spruch habe ich wirklich jetzt seit ein paar Jahrzehnten im Kopf drin, weil auch Ottmar Hitzfeld, der Engländer Jungberger befreundet war, mir das auch ähnlich dann erläutert hat. Immer souverän bleiben, auch bei der größten Kritik und einladen zu einem Kaffee. Das ist so entwaffend und die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter böser Artikel darauf folgt, ist sehr gering. Wenn ein Journalist schon mal da rein verbohrt hat und einen vielleicht so in eine Schublade steckt, so einen Trainer, dann ist es schwierig natürlich rauszukommen. Deswegen einfach in die Offensive gehen und zu einem Kaffee einladen. Dieser Kaffee, 2,50 € bis 5 €, je nachdem, wo man geht, ist ein gutes Investment, um einem Journalisten etwas zu erklären, was die tägliche Trainingsarbeit ausmacht. Ja? Was ist denn die Alternative? Man schneidet den Journalisten, ist sauer auf ihn und dann verhakt sich diese Beziehung. Wird der Journalist dann eine Woche später, wenn man nicht gerade 5 zu 0 gewonnen hat, am Wochenende besser schreiben? Kann sein, wahrscheinlich eher nicht. Also darauf konzentrieren, was man machen kann und nicht, was man unterbleiben will. Ne? So, das ist, glaube ich, so der wichtigste Rat, dass man, wie sagt man so schön seit Jürgen Klinsmann, proaktiv bleibt bei den Journalisten und Beziehungspflege aktiv betreibt und einfach ein Netzwerk dann aufbaut. Das hilft einem auch mal. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Trainer mich angerufen hat und sagt dann, du kennst dich doch in der holländischen Liga aus, hast du schon mal was von dem Stürmer gehört? Kannst du mir was zu dem sagen? Dann sage ich, nicht direkt, aber ich informiere mich. Dann kann man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt die Information, da kommt ein neuer Spieler, ich kann es noch nicht schreiben, es noch nicht freigegeben, aber ich habe den ersten Finger drauf, wenn das Thema ernster wird. Ja, warum denn nicht als Trainer genauso mit seinem Netzwerk arbeiten? Mache ich ja auch umgekehrt. Wenn mir ein Trainer sagt, pass auf, ich dürfte das jetzt noch nicht schreiben, aber damit ich verstehen würde, warum der Spieler auf der Tribüne ist, der ist nicht verletzt, sondern weil er aus disziplinarischen Gründen man da so einen Kompromiss gemacht hat, dann weiß ich als Journalist Bescheid, fühle mich gebauchpinselt, das muss ich auch ganz klar sagen, weil ich ja Herrschaftswissen mir aneigne und der Trainer kann testen, ob er dem Journalisten vertrauen kann. Ja? Also diese Beziehungspflege ist das A und O eines Trainers abseits des Rasens. Und das wird zu wenig beigebracht in den Lehrgängen. Wie geht man mit Journalisten um? Es geht nicht um Kameraarbeit, wie ich eine Geste mache, wie ich in die Kamera gucke. Das lernt man als Trainer irgendwann in der Ausbildungsstufe. Aber Beziehungspflege, wie baue ich ein Netzwerk auf? Wie werde ich gestützt für den Netzwerk, wenn es mal eine Krise gibt mit 3 Niederlagen in Folge? Ja, da kann ein Trainer viel mehr machen. Da müssen die Trainer viel mehr machen. Und das wird meistens unterschätzt. Aber ich habe es ja schon mehrfach gesagt, die großen Trainer machen das. Und die sind auch groß geworden, weil sie es vielleicht schon früh angefangen haben, in Tagen, als sie eben noch nicht groß waren.
Ja, ist eigentlich merkwürdig, dass diese Gewichtung nicht da ist, was das Netzwerken angeht mit Journalisten, weil es ja andersrum bei Trainern und Vereinen oder generell unter Trainern fast das wichtigste Tool ist. Ist oft sogar wichtiger als deine Fachkompetenz, wie du netzwerken kannst im Fußball. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber Stellen werden ja oft auch nach Netzwerk besetzt, wo vielleicht fachlich jemand anders vielleicht sogar besser gewesen wäre.
Ja, das ist unterschiedlich bei den Vereinen. Bei schwachen Vereinen ist das so, ja. Bei guten Vereinen, die gucken dann schon nach, welche Art von Fußball lässt der Trainer spielen, für welche Philosophie steht er und passt die dann zu einem Verein selbst. Es ist etwas anderes, wie ich finde, aus Trainersicht schwierig. Trainer verlassen sich darauf, dass die Öffentlichkeitsarbeit allein vom Verein erledigt wird. Der Verein hat aber eine ganz andere Perspektive. Der muss mit dem Journalisten noch zusammenarbeiten, wenn der Trainer schon gar nicht mehr im Amt ist. Deswegen sollte ein guter Trainer immer auch seine eigene Öffentlichkeitsarbeit steuern. Ein Paradebeispiel ist tatsächlich Jürgen Klinsmann, der auch seinen eigenen Vertreter hat da draußen, den Roland Eitel, der schaut, dass die öffentliche Wahrnehmung von Jürgen Klinsmann auch im Sinne von Jürgen Klinsmann ist. Und das heißt nicht, dass der kungelt, aber er erklärt Sachen, er postet Sachen, und erklärt dem Trainer auch, wie er damit umgehen soll. Es konnten trotzdem Unfälle passieren, um Gottes Willen. Aber nochmals, es ist alles eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ich finde, das wird, was diese Beziehungspflege mit Journalisten betrifft, das wird oft von den Trainern komplett unterschätzt, was da an Hilfe von außen, naja, als Stützung von außen, will ich mal bezeichnen, da möglich ist.
Was glaubst du, ist denn wichtig, um ein öffentliches Bild zu erzeugen, was zu mir passt und mich dann auch voranbringt? Also was ist dafür entscheidend? Ist es, wie du dich in Interviews gibst, was du an Informationen gibst? Also du willst ja so ein Bild erzeugen, wie jetzt, weiß nicht, wenn man jetzt an Christian Streich denkt, hat man ja direkt ein Bild vor Augen, wie er als Trainer ist. Bei anderen Trainern ist es ja eher weniger der Fall, dass das noch nicht so ganz geformt ist. Also was sind, glaubst du, so die wichtigsten Parameter, um so ein öffentliches Bild erzeugen zu können, was du möchtest?
Also ich verstehe deinen Podcast ja so, dass der sich vor allem an junge Trainer, die sich so am Anfang ihrer Karriere befinden, richtet. Und da ist es wichtig, zwei Phasen zu beachten. Die sind beide sehr, sehr wichtig und völlig aufeinander aufbauend. Die erste Phase ist, der Trainer sollte sich darüber klar werden, wofür er eigentlich steht. Sowohl was das Fußballerische betrifft, als auch wie seine Persönlichkeit wahrgenommen werden soll. Was heißt das? Steht er für Attacke beim Fußball und möchte in der öffentlichen Wahrnehmung das nochmal bestätigen, dass er für Attacke steht? Simeone ist so ein Trainer. Der steht für Attacke. Der verhält sich auch am Spielfeldrand so und ist vielleicht in Wahrheit ganz anders. Wahrscheinlich vielleicht ein ganz weicher Kerl. Keine Ahnung. Aber er spielt das nach außen. Aber erstmal sollten sich Trainer darüber klar werden, wofür will ich eigentlich stehen? Ich kriege ja manchmal so Anfragen von Trainern, was soll ich da beachten und wie soll ich dann vielleicht sogar die Instagram-Postings aufbauen? Da sage ich, werde erstmal darüber klar, wofür willst du eigentlich stehen? Welches Bild möchtest du abgeben? Und wenn du dir darüber klar geworden bist, dann kannst du in der zweiten Phase schauen, was bedeutet das, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete? Wie gestalte ich die Pressekonferenzen? Welche Stellungnahmen gebe ich zu einem Spiel ab? Wie stelle ich die Beziehung zwischen mir und meiner Mannschaft auch in der Öffentlichkeit dar? Und dann wirst du feststellen, Magath hat diese Fragen komplett anders für sich beantwortet als Trainer, als zum Beispiel, wenn wir dabei, Christian Streich. Aber beide haben am Anfang etwas für sich entschieden, wofür sie stehen wollen. Das muss man im Nachhinein manchmal ein bisschen korrigieren. Also wenn man Felix Magath auf Medizinbälle anspricht, dann ist er mal ein bisschen beleidigt, weil er da auch eine Schublade gesteckt worden ist. Und Christian Streich hat ja irgendwann ein Image sich erarbeitet, wo seine politische Haltung das Fußballerische manchmal überlagert. Wenn er aber wie jetzt seinem Torwart schützt, der 9x0 gespielt hat in der Öffentlichkeit mit einem Video, das viral gegangen ist in diesen Tagen, dann kommt das so glaubwürdig rüber, weil wir das Bild von ihm haben, der Mann ist ein Überzeugungstäter. Wenn der so etwas sagt und gegen den Strom schwimmt, dann meint er das auch so, dann kriegt er unglaublich viel Sympathie dann noch dafür. Wenn es andere Trainer gibt, die gehen eher auf Distanz und sagen dann, ja, Leistung muss sich wieder lohnen und wenn die Leistung nicht da ist, tausche ich dann nochmal aus. Aber alles geht darauf zurück, dass man sich in der ersten Phase klar wird, wofür will ich stehen? Welches Bild möchte ich abgeben im wahrsten Sinne des Wortes? Und dann überlege ich vielleicht auch mit einem Sparingspartner, sprich mit Berater, für einen weniger, aber für sein Umfeld, was heißt das in der Ausarbeitung, in der Konsequenz dann daraus? Ja. Und da ist so eine Beziehungspflege von Journalisten dann auch ein hilfreiches Tool, um das zu verfestigen, um Hintergründe aufzuzeigen. Ja. Also das ist das, was ich da sagen möchte, dass ich glaube, viele Trainer immer vom Ende her denken, wie werde ich Friedhelm Funkel oder so, ja. Man sollte erstmal für sich und seine Persönlichkeit, für sein Umfeld, für seine Art des Fußballs erstmal die erste Frage beantworten, wofür will ich stehen? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage in der Trainerausbildung.
Ja, ich glaube, das kann man auch trennen. Also einmal Innenverhältnis mit der Mannschaft, wie gebe ich mich vielleicht da, und einmal diese Außendarstellung. Das muss ja auch nicht immer eins zu eins übereinander passen.
Absolut, absolut. Es gibt Trainer, die nach innen anders wirken als nach außen, aber die Außenwirkung wirkt nach innen. Also, wenn ich ein Trainer bin, der bei jeder Gelegenheit seine Mannschaft an den Pranger stellt, der wird dann Schwierigkeiten haben, Überzeugungsarbeit in der Kabine zu leisten. Ist ja klar. Ja. Wenn er aber wahrgenommen wird, auch mal nach innen, spricht er immer klare Worte und spricht die Fehler auf dem Feld ganz genau in der Kabine an. Und nach außen schützt er uns, wo er kann und riskiert vielleicht sogar seine eigene Haut, dann wirkt es auch nach innen, wie der Trainer eben ankommt. Und wenn der Trainer, der so gestrickt ist, dann mal nach außen eine Kritik äußert, dann entfaltet eine kleine Kritik eine unglaubliche Wucht. Der Trainer kann das planen. Dann gibt es natürlich ein paar Taschenspielertricks von so Trainern, aber ich glaube, das ist erstmal die Grundkonstellation. Klar werden, wofür man stehen will und dann schauen, was hat das für Konsequenzen dann tatsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit, wie ich mich dann darstellen möchte. Und dann habe ich schon mal zu 80, 90% ein Korsett, in dem ich mich bewegen kann. Die letzten 10%, 20% kann ich nicht steuern, weil dann kommt sowas dazu, was im Fußball eigen ist, dass die Emotion, die kann man dann nicht immer ganz steuern. Wenn man gerade 3-0 geführt hat und verliert dann in den letzten 10 Minuten noch 3-4, dann kann man keinen kühlen Kopf bewahren, dann fällt man durch. Das gehört eben auch mit zum Fußball dazu. Das ist ja das Anarchische, was wir so lieben am Fußball. Aber erstmal so die Grundkonstellation in diesem Zwei-Phasen-Modell, ich glaube, das bringt schon jeden Trainer viel weiter.
Ja, ich glaube, es sind schon richtig gute Tipps, wo man sich einfach mal drüber Gedanken machen kann als Trainer, weil viele machen sich, glaube ich, nicht erstmal Gedanken darüber, sondern wollen sich halt rein auf den Sport konzentrieren, auf das Innenverhältnis mit der Mannschaft. Dabei ist Außenwirkung total entscheidend, um auch einen neuen Job zu bekommen, um bei bestimmten Vereinen in Frage zu kommen. Weiß nicht, wenn ich jetzt an Steffen Baumgart denke, der kommt halt mit seiner Art auf viele Vereine, wird das gut passen. Bei anderen Vereinen vielleicht eher nicht. Also durch diese Außendarstellung kannst du dir halt auch Jobchancen deutlich erhöhen.
Ja, also wichtig ist natürlich eines, eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist ja erstmal eine Verpackung. Eine Verpackung muss sein, da muss ein Trainer sich auch zu bekennen, die wird auch oft vernachlässigt, das habe ich ja ausgeführt, aber der Inhalt muss natürlich überzeugend sein. Wenn man einen schwachen Inhalt hat, dann nützt dir auch die schönste Verpackung nicht, irgendwann wirst du dann als Mogelpackung dann auch entsprechend entlarvt. Also die Hauptkonzentration jedes Trainers muss auf die inhaltliche Arbeit gestellt werden. Bitte nicht falsch verstehen, dass es jetzt falsch gewichtet wird in meinem Vortrag. Ich rede ja jetzt über die Verpackung und dann ist der Redeanteil über Verpackung natürlich größer, aber ich bin mir schon bewusst, dass der Inhalt dann stimmen muss. Und davon gehe ich jetzt immer mal aus. Alle Trainer haben ja eine gute Ausbildung, nutzen ihre Erfahrung unterschiedlich und bilden sich unterschiedlich stark fort. Aber der Inhalt stimmt. Und dann kommt eine Verpackung und bei der Verpackung gibt es großen Nachholbedarf. Da gibt es Naturtalente. Frank Schmidt gehört dazu. Ich glaube, der hat sich noch nie Gedanken gemacht, wie seine Außenwirkung ist. Ist so ein Überzeugungstäter, dass er für dieses Heidenheim einfach steht. Der muss sich da nicht groß verbiegen oder so, ja, sondern das gilt dann so als authentisch. Aber ein Trainer, der verschiedene Stationen hat und nicht 15 Jahre beim selben Verein ist, ja, der braucht ja eine Außenwahrnehmung. Diese Außenwahrnehmung muss übereinstimmen mit dem Inhalt und den Inhalt verstärken nach außen. Und dann, glaube ich, kommt da auch gutes Berufsleben.
Ja, ich glaube, dieses Gejammer von Trainern, ja, warum ist der da, wo ich eigentlich sein müsste? Ich bin doch fachlich deutlich besser. Aber dann ist
Ja.
vielleicht genau gerade das der Faktor, warum du dort nicht bist, weil deine Verpackung nicht stimmt, dein Inhalt ist vielleicht top, top. Weil ich habe so viele Trainer schon kennengelernt, die inhaltlich, muss ich sagen, total überzeugend waren und wo ich mir dachte, wow, könntest ja eigentlich höher trainieren, aber dann vielleicht die Verpackung, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so ganz gepasst hat.
Absolut richtig, was du da sagst. Das beobachten wir Journalisten natürlich dann auch, dass manchmal Trainer konzeptionell ganz hervorragend sind. Blöde ist, sie haben mit Profimannschaften zu tun. Und diese Profis, Ottmar Hitzfeld hat mir immer gesagt, ich habe eine Ansammlung von Ich-AGs in meiner Mannschaft. Und meine Aufgabe als Trainer ist es, die Interessen dieser einzelnen Ich-AG so aufeinander abzustimmen, dass sie dann feststellen, gemeinsam schaffen wir einen größeren Wert, sind wir als Mannschaft dann auch erfolgreich. Das ist die Haupttrainerarbeit, die er dann zu leisten hat. Und diese Außenwirkung eines Trainers hilft dir dabei, diese Ansammlung von Egoisten dann irgendwie auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Ein Trainer sollte niemals, Achtung, niemals sagen, mit der Öffentlichkeitsseite habe ich nichts zu tun, dafür gibt es Fachleute. Ein Trainer steht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist die Person, die mit am meisten dann bei Live-Übertragung eingefangen wird von den Kameras, wie er darauf reagiert. Ja, also manchmal mehr als einzelne Spieler. Und es geht ja auch immer um seinen Job. Wenn ein Spiel verloren geht, dann heißt es ja nicht, der Spieler muss jetzt entlassen werden, sondern die bitte zuallererst von uns Journalisten ja auch die Trainerfrage gestellt. Deswegen sollte man das keinesfalls, und jetzt wiederhole ich mich, keinesfalls unterschätzen, dass eine öffentliche Wahrnehmung zum Handwerkszeug eines guten Trainers gehört.
Dann kommen wir jetzt zu meiner vorletzten Frage. Wie handhabst du das mit Phrasendreschern, sage ich mal? Also, das finde ich immer auch ganz spannend, dass bei manchen Interviews immer dasselbe kommt. Das wird wahrscheinlich, wenn du jemanden, weiß nicht mal, per Telefoninterview oder sowas auch abfragst, auch manchmal ähnlich sein, dass dann immer so dieselben Sachen kommen. Wie gehst du damit um als Journalist?
Ganz unterschiedlich. Ich hänge dann auch immer vom Gesprächspartner ab, wenn ich dann 1:1 bin. Bei Pressekonferenzen, ich glaube, das kriegt man nicht raus. Ein Trainer geht rein und der hat dann drei Phrasen im Kopf und die will er loswerden. Tief verteidigen, hoch gewinnen oder so. Ja, ist ja klar. Das kriegst du ja nicht raus. Bei Trainern ist das ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß, bei manchen Trainern, die haben ein Repertoire an 10 Phrasen. Das dauert 10 Minuten, 15 Minuten, bis er die alle rausgehauen hat. Und dann sind die aufgebraucht und dann beginnt das eigentliche Gespräch, weil dann sind die Phrasen nicht mehr da. Und dann kann ich ein bisschen näher an die Wahrheit kommen, wie er wirklich die Dinge sieht und nicht diese Schutzhülle an Phrasen. Phrasen sind ja nichts anderes als eine Schutzhülle eines Trainers, ja. Weil dann kann er mal sagen, ich habe ja nichts gesagt, weil das sind doch die üblichen Sätze. Und dann geht das ein bisschen, da muss man einfach manchmal als Journalist Geduld haben. Und ich hab mir wiederum eine Frage als Phrase zurechtgelegt, die wirkt fast immer. Ich ahne ja immer, warum die Zusammenhänge sind, wie sie sind. Aber um den Trainer aus der Reserve zu locken, stelle ich einfach die Frage, Trainer, ich weiß es doch nicht. Können Sie mir mal erklären, warum der Spieler das so und so gemacht hat? Ich kapiere es einfach nicht. Und dann hole ich etwas aus dem Trainer raus, so, dem, ich würde mal sagen, so der Lehrereffekt. Er will dem Schüler mal erklären, wie der richtige Fußball geht. Und auf einmal habe ich die Information, wie ich sie brauche. Ja, mit dieser kleinen Gegenphrase gehe ich dann dahin und sage mal, erklär mir mal bitte die Welt. Und es funktioniert fast immer. Also ich habe das mal mit Erich Ribbeck gemacht. Der wollte die Viererkette einführen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine Zeit, da gab es keine Viererkette, sondern auch ein Libero-System. Und er wollte bei Bayern München die Viererkette einführen. Und ich bin zu ihm hingegangen nach der Pressekonferenz. Damals waren auch nur 3, 4 Journalisten dann da. Das war relativ überschaubar. Und bin zu ihm hingegangen und sage, Herr Ribbeck, ich habe von dieser Viererkette, und das war tatsächlich so, ich, junger Journalist, junger Redakteur, ich habe ihm nur gesagt, ich habe von dieser Viererkette nicht funktioniert, nie was so richtig gehört. Wie funktioniert die eigentlich? Und dann hat sich der Erich Ribbeck, immerhin schon damals Europapokalsieger, hingesetzt auf einem Notizzettel und hat mir Viererkette erklärt. Er war, glaube ich, nicht der Beste drin, die bei Bayern München umzusetzen und einzuführen. Aber konzeptionell, das ehemalige DFB-Trainer konnte mir das wunderbar erklären. Und danach wusste ich genau, was er vorhat mit der Mannschaft von Bayern München, wie die Rollenverteilung ist, inklusive Lothar Matthäus, der damals zurückkehrte von Inter Mailand. Und hatte deswegen einen unglaublichen Fundus an Wissen, was der Trainer Erich Ribbeck mit Bayern München vorhat. So kann man das manchmal aushebeln, dass diese Phrasen wegkommen. Aber das sind die 1:1-Gespräche, die kann ich als Journalist ein bisschen steuern. Bei den Pressekonferenzen, Ja, Mai, das ist eine Routine. Und es gibt Trainer, die nutzen diese Plattform. Jürgen Klopp habe ich genannt, auch Thomas Tuchel, ganz fantastisch, Julian Nagelsmann, mit denen ist jede Pressekonferenz sehr unterhaltsam. Und wenn ein Trainer für sich ein bisschen Wert schaffen will, Unterhaltungswert schaffen will, ein bisschen Aufmerksamkeit produzieren will, dann sollte er top vorbereitet gehen in eine Pressekonferenz, auch wenn sie öde ist nach einem blöden 0 zu 0, und kann diese Bühne für sich nutzen. Und da gibt es langweilige Schauspieler und es gibt unterhaltsame Schauspieler. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, den Begriff Schauspieler, sondern ob man diese Bühne für sich nutzt und für sich Werbung betreibt. So, da muss man ein bisschen Übung haben und da braucht man auch jemanden, der einen vielleicht ein bisschen coacht dazu, weil da gibt es ja unterschiedliche Talente.
Ja, dann hoffen wir, dass wir hier das ein oder andere Talent entwickelt haben oder mal einen Gedankenanschluss gegeben haben, dass die Bühne bestmöglich genutzt wird und das vielleicht das letzte Puzzleteil war, um vielleicht dann als Trainer noch erfolgreicher zu sein, als sie dann eh schon sind, die zuhören. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind so die Wünsche und Aussichten für dich für die nächsten Monate und Jahre?
Ganz viel Kaffee mit Trainern trinken. Das wird mir schon helfen. Ich guck, ich als Journalist, ich bin jetzt nicht mehr immer so an vorderster Front. Ne? Also, als Reporter war ich das natürlich bei vielen Schlachten mit dabei, ob das Tor in Real Madrid umfällt und so. Da war ich im Stadion, war ich mit dabei. Fantastische Zeit. So ein bisschen als, sag mal, als Cheffe im Hintergrund ist man nicht mehr ganz so da, wo der Rasen riecht. Ich will da wieder ein bisschen mehr hin. Aber ich gucke halt ganz viel Fernsehen. Bei mir läuft den ganzen Tag über der Fernsehapparat mit Fußball. Erste Liga, zweite Liga, Premier League, alles, was mir da unter die Finger kommt, einigermaßen interessant ist. Und ich sehe immer, was passiert. Was ich immer interessant finde und wo ich dann auch eine Schwäche des Fernsehens inzwischen sehe, ich will aber verstehen, wie und warum etwas passiert. Und Trainer können mir das am besten erklären. Also wenn ich Gespräche führe und müsste mich entscheiden, dann würde ich lieber mit Trainern reden als mit Spielern. Weil die Trainer sind die Lenker, das sind die Dirigenten des Orchesters. Ja, da kann einer wunderschöne Violine spielen, aber der Dirigent sagt, wann er einsetzt und ob er laut oder leise zu spielen hat. Und deswegen sind Trainergespräche immer für mich das Ergiebigste, was ich mir so vorstellen kann. Und deswegen ganz viel Kaffee. Auch gerne mal mit jungen Trainern. Also wer hier den Podcast jetzt mal, vielleicht jetzt erstmal von mir gehört hat, ist ja überhaupt nicht schlimm. Mich gerne anschreiben, info@pittgottschalk.de. Und wenn er da ein bisschen vertiefen möchte, ich bin total empfänglich dafür und würde mir die Zeit dann auch nehmen, vielleicht mal den einen oder anderen Ratschlag zu machen. Tatsächlich hat man mich auch schon eingeladen. Also Red Bull weltweit hat mich schon eingeladen, um mal etwas zum Torwarttraining, zu Torwarttrainern mal zu sagen, wie das bei Torhütern ist. Die sind ja nochmal in einer anderen Position. Es gibt einzelne Trainer, die mich auch mal kontaktiert haben. Mensch, bis dahin, was poste ich bei Instagram, um richtig und gut wahrgenommen zu werden? Also ich helfe da gerne, kostet übrigens auch kein Geld oder so. Also ich habe einfach Spaß daran, da mit Rede und Antwort dann zu stehen und vertieft auch mein Netzwerk.
Ja, werde ich unten alles verlinken. Ich werde auch deinen Newsletter nochmal verlinken und deinen
Super.
Podcast. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und du hast uns wieder einige Tipps gegeben, dass wir Trainer und Trainerinnen da draußen vielleicht unsere Verpackung und unsere Bühne ein bisschen besser nutzen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich hoffe, das hat es ein bisschen genutzt, ja. Also, ne? Toi, toi, toi. Und wenn einer mal seinen Trainerjob verliert, es geht immer weiter, immer weiter. Und ich sage immer weitermachen, weitermachen. Aber das kennen wir ja. Ne? Also, vielen Dank, Markus. Danke für die Zeit.
Ich habe zu danken. Dann sind wir raus. Tschüss.